Ukraine-Verhandlungen. Vor welcher Wahl die Europäer stehen. Die USA, Russland und die Ukraine verhandeln diese Woche wieder ohne die Europäer über ein Ende des Krieges, weil die Europäer die Realitäten nicht wahrhaben wollen. Welche Folgen kann das für die EU haben? Von Antti Spiedi, 17. Februar 2026, 8:00 Uhr. Diese Woche treffen sich die Delegationen der USA, Russlands und der Ukraine wieder zu direkten Verhandlungen und wieder ohne die EU. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat den Realitätsverlust der Europäer wieder demonstriert, die nach wie vor von einer Fortsetzung des Krieges bis zu einem Sieg über Russland träumen, während die Ukraine auf die Niederlage zutaumelt und die USA sich von dieser Illusion längst verabschiedet haben und einen Frieden zu erreichen versuchen. Der ehemalige britische Diplomat, der sowohl für russische als auch US-amerikanische Thinktanks Artikel schreibt, hat über die Lage der EU und die möglichen Folgen ihres Handelns einen Artikel geschrieben, dem ich weitgehend zustimme und daher übersetzt habe. Beginn der Übersetzung. Entgame Ukraine. Wie ein Friedensabkommen Russland Stärke zurücklässt und Europa sowie Großbritannien zu Relikten der Vergangenheit werden lässt. Das Ende des Krieges in der Ukraine wird entscheidend eine multipolare Welt einleiten. Von Ian Proud-Stradigic Culture Foundation. In den vergangenen Tagen habe ich vermehrt Kommentatoren in den Mainstream-Medien gesehen, die behaupten, ein Friedensabkommen könne ohne die Ukraine nicht vereinbart werden. Doch das ist eine Feststellung des Offensichtlichen. Natürlich muss die Ukraine den Bedingungen eines Abkommens zustimmen. Aber auch Russland muss den Bedingungen eines Abkommens zustimmen und gerade der Ausschluss Russlands von einem direkten Dialog über die Beendigung des Krieges hat dazu geführt, dass sich dieser nun fast 4 Jahre hinzieht. Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Auch wenn es für manche Mainstream-Experten offenbar nicht klar ist, dass ein Friedensabkommen von beiden Seiten, Russland und der Ukraine, getragen werden muss. Dies ist ein Krieg, der nicht mit einem entscheidenden militärischen Sieg einer Seite enden wird, bei dem entweder die Ukraine oder Russland kapituliert, selbst wenn eine Seite, wahrscheinlich Russland, weniger angeschlagen aus dem Konflikt hervorgeht als die andere. Letztlich werden die Konturen eines Abkommens das widerspiegeln, womit beide Seiten leben können, insbesondere im Hinblick darauf, wie sie den Frieden ihrer jeweiligen Öffentlichkeit vermitteln. Die eine Gewissheit in jedem möglichen Friedensabkommen ist, dass die Ukraine ohne militärisches Bündnis sein wird, womit die Perspektive einer NATO-Mitgliedschaft dauerhaft vom Tisch genommen wird, und dass sie Sicherheitsgarantien erhält, die sowohl sie selbst als auch Russland akzeptieren kann. Es gibt schlicht kein Szenario, das ich erkennen kann, in dem die Ukraine ihren Weg in Richtung NATO-Mitgliedschaft fortsetzt. Die Alternative wäre eine Fortsetzung des Krieges mit Russland in der militärisch stärkeren Position, besser in der Lage, die wirtschaftlichen Auswirkungen zu bewältigen, während Europa zunehmend Schwierigkeiten hätte, die Ressourcen bereitzustellen, die die Ukraine benötigt, um den Kampf langfristig aufrechtzuerhalten. Alles Weitere im Friedensplan wird sich auf Feinheiten und Details beschränken, auf Randaspekte und Nebengeräusche. Es muss klar gesagt werden, Russland hält in den Verhandlungen weiterhin die besseren Karten. Russland wird den Krieg mit einem strategischen Vorteil auf dem Schlachtfeld beenden. Seine Armee ist kampferprobt und besser ausgerüstet als zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Kernziel, eine NATO-Erweiterung auf die Ukraine zu verhindern, wird Moskau sicher nicht vom Tisch nehmen. Russland wird die wirtschaftlichen Folgen des Krieges besser bewältigen als die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer, insbesondere Europa. Und wie ich schon oft gesagt habe, ein mögliches Friedensabkommen wird für die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer niemals besser sein als das, was heute erreichbar ist. Ein weiteres Jahr des Kämpfens würde die Vorteile in einer endgültigen Lösung lediglich weiter zugunsten Russlands verschieben. Was steht auf dem Spiel? Beide Seiten werden ein Abkommen unterzeichnen, wenn sie überzeugt sind, dass es ihren jeweiligen Bedürfnissen entspricht. Für die Ukraine bedeutet das eine Garantie, künftig nicht erneut angegriffen zu werden, eine beschleunigte EU-Mitgliedschaft sowie Regelungen zur Unterstützung des Wiederaufbaus nach dem Krieg. Das sind strategische Anforderungen für ihre staatliche Stabilität, jedoch kein strategischer Sieg. Für Russland ist die bei weitem wichtigste Forderung, dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird. Allein das werde einen erheblichen strategischen Sieg über den Westen darstellen. Doch damit Russland, ebenso wie Europa und die Ukraine, sich auf einen normalisierten und dauerhaften Frieden einlassen, wird es zweifellos auch einer Normalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen bedürfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen. Ein fortdauernder Zustand wirtschaftlicher Kriegsführung würde lediglich bedeuten, dass der militärische Krieg auf Pause gestellt wird, in einer Zeit europäischer Wiederaufrüstung. Selbst wenn es die wirtschaftlichen Schocks des Krieges erfolgreicher bewältigt hat als insbesondere Europa, hätte Russland wenig Anreiz, die Kämpfe überhaupt einzustellen oder seine militärische Bereitschaft nach einem Waffenstillstand wesentlich zu reduzieren, weil es davon ausgehen müsste, dass seine Wirtschaft weiterhin vom Westen unter Druck gesetzt wird. Gerade in wirtschaftlicher Hinsicht wird Russland besorgt sein, dass eine Ukraine innerhalb Europas auf eine antagonistische Russlandpolitik drängt wie es Polen und die baltischen Staaten seit vielen Jahren tun. Russland wird zweifellos auch wollen, dass Fragen wie die weitreichende Kanzelkultur gegenüber Russland auf internationaler Ebene rückgängig gemacht werden, Grenzen wieder geöffnet und die Wiederzulassung zu internationalen Sport- und Kulturveranstaltungen erfolgt. Obwohl die USA derzeit in der Pole-Position sind, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen, werden letztlich Entscheidungen in Europa darüber bestimmen, ob ein Frieden Bestand hat. Und das wirft Fragen über die Rolle der EU im Verhandlungsprozess auf. Bislang haben sich die EU und Großbritannien als Aufwand unwillig erwiesen, in einen direkten Dialog mit Russland zur Beendigung des Krieges einzutreten, was den Eindruck verstärkt, sie seien in dessen Fortsetzung investiert. Bemühungen in Europa, einen führenden Verhandlungsführer gegenüber Russland zu benennen, sind bislang im Sande verlaufen. Es ist daher richtig, dass die USA die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine vermittelt haben, und dafür gebührt Präsident Trump Anerkennung, denn ohne seine Initiative wäre es nicht dazu gekommen. Allerdings birgt das das Risiko, dass die USA nicht in der Lage sein werden, die Politik der EU gegenüber Russland zu beeinflussen und in ein Friedensabkommen Klauseln einzubauen, die von europäischer Zustimmung abhängen. Zudem könnte ihre Haltung zum künftigen Status Grönlands den Einfluss der USA auf Europa geschwächt haben. Daher erscheint es rational, die Europäer zu einem späteren Zeitpunkt in den Friedensprozess einzubinden. Auch wenn sie nicht im zentralen bilateralen Teil der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine vertreten sind, könnte es eines Prozesses bedürfen, in dem die USA möglicherweise direkt mit Europa die Konturen eines einheitlichen Ausstiegs aus einem Krieg aushandeln, den Ukraine und Russland bilateral zu beenden vereinbart haben. Bislang waren die Europäer nicht in der Lage, sich darauf zu verständigen, wer sie in solchen Verhandlungen vertreten sollte. Und die Russen wollen eindeutig nicht, dass das die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist, die sich gegen jedes Friedensabkommen positioniert und unrealistische Bedingungen stellt, die sie gegenüber Russland nicht durchsetzen kann. Nach allem, was bisher erkennbar ist, werden die Europäer ihre Rolle als externe Konfliktpartei zum ersten Mal neu definieren müssen, nachdem sie sich bislang durch militärische, politische und finanzielle Unterstützung der Ukraine sowie durch eine erklärte Strategie für eine Niederlage Russlands faktisch selbst als Konfliktpartei positioniert haben. Das bedeutet sowohl ein Bekenntnis zur Integration und Unterstützung der Ukraine in der EU als auch zur Normalisierung der Beziehungen zu Russland. Beides weitaus komplexere Aufgaben, als einfach Geld zu überweisen, damit die Ukraine weiterkämpfen kann. Das könnte sich angesichts des Mangels an klarer und entschlossener Führung innerhalb Europas als nahezu ebenso schwierig erweisen wie eine bilaterale Einigung zwischen den unmittelbaren Kriegsparteien selbst. Es ist schwer vorstellbar, dass Ursula von der Leyen die Rolle der Friedensstifterin übernimmt. Wird es ein einzelner Staats- oder Regierungschef sein oder eine Gruppe von Führungspersönlichkeiten aus den Mitgliedstaaten? Und wäre es womöglich sinnvoll, eine kleine Gruppe einzubeziehen, darunter auch Staats- und Regierungschefs aus mitteleuropäischen Staaten wie Ungarn, die sich seit langem gegen die bedingungslose Unterstützung der Ukraine und des Krieges ausgesprochen haben? Welche Rolle würde Großbritannien spielen, das außerhalb der EU steht und als einer der entschiedensten Befürwortern einer Fortsetzung des Krieges aufgetreten ist? Das ist hochkomplex und ich bin nicht zuletzt angesichts der Monate, die bereits vergangen sind, um überhaupt über die Grundlagen für einen direkten Dialog mit Präsident Putin zu sprechen, nicht zuversichtlich, dass bald eine klare Position erreicht wird. Gleichzeitig riskieren die Europäer, im Prozess weiter an den Rand gedrängt zu werden, wenn sie sich weiterhin verweigern, was sie letztlich dazu zwingen könnte, doch eine substanzielle Rolle in Friedensgesprächen zu übernehmen, von denen sie sich bislang selbst ausgeschlossen haben. Einer der faszinierendsten Aspekte des Friedensprozesses ist die Frage, wie er letztlich vereinbart und unterzeichnet wird. Zelensky scheint seit Monaten entschlossen zu sein, ein Abkommen in einem direkten Treffen mit Präsident Putin zu besiegeln. Es ist völlig üblich, dass Staats- und Regierungschefs historische Verträge und Friedensabkommen persönlich unterzeichnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Kapitulationen Deutschlands und Japans von rangniedrigeren Vertretern unterzeichnet, doch die Ukraine wird nicht kapitulieren. Auf den ersten Blick mag es nicht offensichtlich erscheinen, warum Zelensky den russischen Präsidenten treffen sollte, nachdem er während des gesamten Krieges Russlands Isolation auf der Weltbühne vorangetrieben hat. Doch hier scheinen die Optiken eher mit dem Wunsch von Zelensky zusammenzuhängen, seine Rolle als Präsident unter den Bedingungen zu legitimieren, dass seit 2019 in der Ukraine keine Wahl mehr stattgefunden hat. Da das Ende des Krieges Präsidentschaftswahlen in der Ukraine einleiten wird, könnte die Unterzeichnung eines Friedensabkommens den Wunsch von Zelensky verkörpern, sich mit Blick auf eine mögliche Steigerung seiner Beliebtheit vor den Wahlen den ukrainischen Bürgern als Friedensstifter zu präsentieren. Ich persönlich glaube, dass Zelensky bei einer künftigen Präsidentschaftswahl selbst im Falle eines Treffens mit Putin wahrscheinlich verlieren würde, da jedes von ihm unterzeichnete Abkommen schlechter wäre als das, das er im April 2022 in Istanbul hatte. Putin wird Zelensky auch kein Geschenk kostenloser Publicity machen wollen und dürfte zudem befürchten, dass Zelensky ein solches Treffen für einen medialen Coup nutzt. In jedem Fall sehe ich ein solches Treffen nicht ohne Trump, der sich als ultimativer Friedensstifter positionieren möchte. Und Putin wird Präsident Trump mit Blick auf eine weitaus größere und für Russland wertvollere wirtschaftliche Neujustierung der Beziehungen zu den USA auf seiner Seite halten wollen. Ich denke daher nicht, dass Putin es zu einer roten Linie machen würde, Zelensky nicht zu treffen, sofern Trump zusichert, dass die Choreografie einem solchen Ereignis angemessen ist. Er wird ohnehin wissen, dass er nach dem Krieg einen stärkeren Anspruch auf einen Sieg erheben kann als Zelensky. In Russland wird er als der Präsident gelten, der der NATO die Stirn geboten und ihre Erweiterung verhindert hat, was die Wahrnehmung westlicher Hegemonie im globalen Süden geschwächt und ernsthafte Spaltungen innerhalb der EU gesät hat. Zelensky hingegen wird im nüchternen Licht als der Präsident wahrgenommen werden, der sich mit einem schlechteren Abkommen zufrieden gegeben hat als jenem, das ihm im April 2022 angeboten wurde. Und selbst wenn die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft beschleunigt wird, ist es unwahrscheinlich, dass die Ukraine als gleichberechtigtes Mitglied aufgenommen wird, denn sie hätte sich wirtschaftlich ruiniert und entvölkert, um schließlich das Recht auf eine Art Mitgliedschaft zweiter Klasse zu erlangen. Beide Länder werden sehr hohe Verluste an Toten und Verletzten erlitten haben. Russland wird das historisch damit rechtfertigen, eine existenzielle Bedrohung abgewehrt zu haben, nicht durch die Ukraine selbst, sondern durch das NATO-Militärbündnis. Die ukrainische Führung wird erklären müssen, warum so viele Männer und Frauen starben oder verwundet wurden, um einen weniger günstigen Frieden zu erreichen als jenen, der 4 Jahre zuvor in Istanbul möglich gewesen wäre, und das wird immer schwerer zu vermitteln. Doch letztlich gewinnt niemand wirklich einen Krieg und in erster Linie leiden die einfachen Menschen. Das erinnert erneut daran, dass Kriege oft im Rückblick an ihren politischen Folgen beurteilt werden. Der Zweite Weltkrieg markierte entscheidend das Ende des britischen Empire und ließ nur 2 Supermächte zurück, die USA und die Sowjetunion. Die Ukraine wird aus diesem Krieg deutlich geschwächt hervorgehen gegenüber einem Russland, das in der sich entwickelnden Welt neues Ansehen gewonnen hat. Es besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass das europäische Integrationsprojekt seinen Höhepunkt überschritten hat und, ähnlich dem britischen Empire, in eine Phase des Niedergangs eintritt. Das Ende des Krieges in der Ukraine wird entscheidend eine multipolare Welt einleiten, in der Europa und Großbritannien als geschwächte Relikte der Vergangenheit wahrgenommen werden. Jan Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 diente er an der britischen Botschaft in Moskau. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-Amerikanischen Schule in Moskau. Ende der Übersetzung.